Ich habe gebrannt für das Theater. Ich habe da, oder tue es immer noch, aber ich habe dann da genau im Schauspielhaus, Jugendclubs mitgemacht. Dann hatte ich irgendwann eine eigene Gruppe, habe in Co-Regie ein Stück mit dem Titel Sex im Alter, eine theatrale Recherche gemacht. Die Gruppe bestand aus 13 RentnerInnen und der Titel war Programm. Ich habe in der Grundschule eine Klasse übersprungen. Ich habe ein richtig gutes Abitur gemacht und in meinen Zeugnissen stand eigentlich durchgehend, dass ich den Unterricht zu Deutsch störe. Ich bin ein Kritiker der Polizei und das ist auch gut so. Und das meine ich gar nicht, weil ich finde die Polizei nicht scheiße. Und ich finde die Hamburger Polizei erst recht nicht scheiße. Aber ich finde, dass man Institutionen, egal welche es sind, also da geht es quasi gar nicht so sehr um die Polizei, immer kritisieren sollte.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist der Schauspieler Enrique Fiss. Moin, moin.
Moin.
Du wurdest 1993 in Hamburg geboren und bist in Barmbek aufgewachsen. Bereits als Teenager hast du auf Theaterbühnen gestanden. Dein Debüt hattest du als Ritter Andreas Bleichenwang in der William Shakespeare-Inszenierung Was ihr wollt am Ernst-Deutsch-Theater. Von 2013 bis 2017 hast du am Max-Reinhardt-Seminar in Wien Schauspiel studiert und inzwischen in mehr als 40 Theaterstücken mitgewirkt. Seit 2021 gehörst du zum Ensemble vom Großstadtrevier, wo du den Zivilermittler Nils Sanchez spielst. Du lebst mit einer Schauspielerin zusammen, hast zwei Kinder und bist jetzt Wahlberliner seit einiger Zeit. Im echten Leben bist du Schauspieler. In deiner Rolle beim Großstadtrevier verkörperst du einen Zivilermittler der Hamburger Polizisten. Beide Berufe stehen häufig in Freundschaftsbüchern in der Rubrik Das will ich einmal werden, wenn ich groß bin. Welchen Berufswunsch hast du früher in Freundschaftsbücher geschrieben?
Also ganz bestimmt nicht Polizist, ganz bestimmt aber auch nicht Schauspieler. Das war gar nicht der, was habe ich denn in meinen Freundschafts- oder was wollte ich denn werden? Also ich wollte fliegen, war oft ein Traum, Classic, so. Schauspiel nicht.
Pilot.
Sowas, genau. Und was ich dann habe ich in der dritten Klasse war, irgendwie dritte, vierte Klasse, war irgend so ein Schulfest und da habe ich das erste Mal auf einer Bühne gestanden, also so, das, wirklich das allererste Mal. Und hab Wada hatte Dude da von Stefan Raab Playback gesungen.
Mhm.
Damit ging es dann los.
Mhm. Und das war so, du bist dann runtergekommen von der Bühne und dachtest so, das willst du jetzt nochmal machen. So wie man sich das als Neunjähriger dann so überlegt. Also vermutlich warst du 9 in der dritten Klasse, nicht sowas, 12,
ne?
Oder
ja.
So.
Nee, 12. Ganz so schlimm ist dann doch nicht. Nee, genau, voll, da habe ich die Leute, die zugeguckt haben, hatten Spaß und dann hatte ich damit auch Spaß, dass die Spaß hatten und dann war, ja. Und aber Schauspieler geworden bin ich dann wie so von allein und nicht, glaube ich, weil das ein Ziel war und ich gesagt habe so.
Und dann bist du aber zum Max-Reinhardt-Seminar sehr, sehr anerkannt. Da muss man ja auch eine Prüfung machen. War das die einzige Schule, wo du eine Prüfung gemacht hast und dann auch sofort genommen wurdest? Oder es gibt ja den Film Kleine Haie mit Jürgen Vogel und Armin Rohde und so, die dann durch Deutschland fahren und sich überall bewerben und überall rausfliegen. Wie war es bei dir?
Ich glaube, das ist total Typsache, ob das, wann das klappt, wie das klappt und... Bei mir ging es relativ schnell. Ich liebe solche Situationen auch. Ich mag Castings gerne, ich mag Vorsprechen gerne. Und ja, ist dann wie so eine Typsache. Bei mir war es das vierte Vorsprechen.
Mhm.
Genau, hatte ich super Glück. Ich hätte auch noch weiter vorsprechen können. Also ich war nicht so, ich hätte noch weiter, ich mochte das, weil ich war vorher noch nie in Frankfurt. Dann war ich in Frankfurt. Ich war vorher noch nie in Wien, dann war ich in Wien.
Und dann warst du 4 Jahre da.
Und dann war ich 4 Jahre in Wien, ja.
Was ist Wien in deiner Erinnerung heute für dich? War das irgendwie auch prägend? Hat es dir mehr Gelassenheit gegeben? Sitzt du jetzt gerne in Kaffeehäusern oder irgendwas anderes Klassisches, was man so mit Wien in Verbindung bringt?
Also ich bin nach Wien gekommen und hab's zuallererst mal geliebt, weil es gibt so viele Gründe. Man kann überall rauchen. Man kann wirklich an den absurdesten Ecken konnte man rauchen, was ich nicht gewohnt war. Aber das Max-Reinhardt-Seminar ist in einem denkmalgeschützten Beischloss von Schönbrunn. Und in meinem ersten Studienjahr haben wir einfach komplett geraucht. Also, ne? Überall. Und dann habe ich die Stadt gehasst. Dann war das wirklich, Wien und ich waren wirklich auf Kriegsfuß miteinander.
Warum?
Weil mir dieser Lokalpatriotismus da und dieses ständige Piefke-Sein so offen, das ging mir richtig an die Substanz, weil ich gesagt habe, ich lebe hier, ich find's gut hier, ich will hier irgendwie ankommen und ich würde die, so, und dann natürlich witzig, ja, Piefke, bis zum Studieren hier, gell? So, und dann hatte ich, ja, ich kam damit, ich fand das alles so irgendwie schmalspurig und kleinkariert und langweilig. Hatte aber auch viel damit zu tun, dass ich die Stadt gar nicht so kennengelernt habe. Ich war so zwischen Zuhause, Uni, wirklich 6 Tage die Woche und Kneipe. Das war mein Dreieck, da habe ich mich bewegt und genau. Und dann im letzten Jahr, wo ich mehr Zeit hatte, habe ich mich in die Stadt verliebt. Sehnsuchtsort jetzt, ist geiles Zurückkommen. Die Stadt verändert sich viel langsamer, als es zum Beispiel Hamburg tut, was Schönes sein kann. Also was ich jetzt als was Schönes, weil du kommst nach Wien wieder und da arbeiten immer noch die gleichen Leute in den Kaffeehäusern. Ist irre. Nur es wird jetzt nicht mehr geraucht.
Tja, wir rauchen auch nicht.
Nein.
Wir kommen zu den Lieblingen von dir in Hamburg. Welches ist dein Lieblingsgebäude?
Also ja, dann einfach, also mein Lieblingsgebäude ist, ich sag das Erste, was mir einfällt, mein Lieblingsgebäude ist ein Ort, wo früher die Hochschule für Musik und Theater war, was ein altes Schulgebäude ist, was unter Denkmalschutz steht, glaube ich, am Stadtpark. Und das hat einen komischen Schulflair und eine ganz geile Architektur da drin. Kennt man unter anderem aus dem Film Die Lehrerin. Heißt das so?
Bestimmt.
Ja.
Na gut, gucken wir uns mal an. Also das Gebäude. Welches ist dein Lieblingsbar?
Meine Lieblingsbar ist Schemalik.
Und ich nehme an, da kann man rauchen.
Schemalik ist eine Raucherbar, auf jeden Fall. Nee, Schemalik ist großartig. Ist hinterm Schauspielhaus eine, genau, Maliks Bar so. Da gibt es Bier, bisschen Limos. Ich glaube, du kannst dir eine Mate holen und einen selbstgebrannten Schnaps mit dem Namen 040. Mit dem Malik alle möglichen Getränke zaubert. Der schmeckt so mittel, aber die Stimmung ist toll. Ein ganz, ganz, ganz geiler Ort und ich lieb's da sehr.
Welches ist dein Lieblingskino in Hamburg?
Mein Lieblingskino ist das Alabama-Kino bei Kampnagel. So finde ich wirklich, das hat ein unfassbares unfassbaren Charme, da reinzukommen. Und es ist so klein und so sweet. Und dann der Saal ist ein bisschen strange und es hat sowas Eigenartiges. Bin ich gerne.
Welches ist dein Lieblingslied über Hamburg?
Da gibt's ja so viele, ne? Soll ich jetzt sagen, Truckstop, Großstadtrevier? Große Haie, kleine Fische. Nee, mein Lieblingslied über Hamburg ist, glaube ich, habe ich durchgehört. Jetzt lange nicht mehr. Quam E, ein Rapper aus Hamburg, sagt dir vielleicht was? Der Norden. Der Norden und der Norden 2.0. Super.
Hören wir auch mal rein.
Hör mal rein.
Welches ist deine Lieblingsstraße in Hamburg?
Naja, auch wenn sie sich so krass verändert hat und nicht mehr das, wo ich mal zu Hause war, im Sinne von nicht, weil ich da gewohnt habe, sondern weil ich da einfach wahnsinnig viel war, weil ich da gearbeitet habe, in der Gastro sehr viel, ist die Marktstraße. Und die ist nicht mehr das, was sie war. Das haben sie damals schon gesagt. Marktstraße ist ja nicht mehr das, was mal war. Jetzt ist, glaube ich, wirklich so. Aber
was war sie denn? Und was ist sie jetzt vor allen Dingen?
Naja, sie war wahnsinnig lebendig. Es gab damals eine Bar, die hatte keinen Namen. Es war nur die Egalbar an der Ecke Marktstraße, Glashüttenstraße. Gibt's nicht mehr, Haus abgerissen, neu gebaut, schickimicki, alles fein, darf passieren, so, verändert aber so den Vibe. Das war wirklich, das Viertel hat gebrannt für mich. Da war immer was los, da waren die ganze Zeit Begegnungen auf der Straße. Ich habe da Leute kennengelernt auf der Straße, was in Hamburg jetzt gar nicht so üblich ist, sag ich mal.
Nö. Der Hamburger braucht ja ein bisschen.
Wir sind ja nicht in Köln, ne?
Ja. Hamburg, Wien und jetzt Berlin. Bist du durch und durch Großstadtmensch oder könntest du dir auch vorstellen, irgendwann mal auf dem Land zu leben, auf dem Bauernhof mit Pferden oder was weiß ich?
Nee, ich bin durch und durch gehustet, Mensch, das kann ich mir, das löst in mir null Romantik aus, das löst in mir null, also wenn du von Bauernhof und Pferden sprichst, null ein Ja, aber irgendwann dann mal raus aufs Land, nein, kann ich mir nicht vorstellen.
Also häufig treiben ein Jahr Kinder quasi aufs Land, wenn der Großstadtmensch Kinder kriegt, dann sagt er, oh nee, hier sollen die nicht aufwachsen.
Naja, aber guck mal, ich muss ja, also die Vorstellung, die du gemacht hast, muss ich ja ein bisschen korrigieren, wenn du sagst, ich bin, komme aus Barmbek, das stimmt ja nur so halb, also ich komme tatsächlich, mein Papa lebte und lebt immer noch in Stelzhoop, Grenze Barmbek. Da bin ich groß geworden und ich bin aber natürlich auch sehr doll bei meiner Mama groß geworden und oder eigentlich auch hauptsächlich bei meiner Mama, die dann eher Richtung Stadtrand gewohnt hat, weil wir dann ein Reihenhaus geerbt haben in Sasel. Das heißt, ich habe ja dieses Großstadtding aus Hamburg kommt. Ich war immer in der Stadt. Ich bin aber in Volksdorf zur Schule gegangen. Das wird ja alles schon sehr, sehr dörflich. Sehr, sehr dörflich. Und ich hab's, let's face it, ich hab's gehasst. Ich habe es gehasst. Ich bin da nicht angekommen, nie. Natürlich hatte ich irgendwie in der Nachbarschaft mein ältester Freund, mit dem bin ich immer noch dicke und der hat bei mir um die Ecke gewohnt, natürlich. Aber ich war immer, wenn es geht, ab in die U-Bahn, ab in die S-Bahn und rein in die Stadt. Ich war hier in der Schanze, da war ich. Und ich bin am Wochenende nicht in Volksdorf geblieben, wie alle anderen, mit denen ich zur Schule gegangen bin, aber schon. So. Und mich hat es da schon in die Stadt getrieben und da bleibe ich auch in Städten. So.
Sehr schön. Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Dein Vater ist aus Spanien. Welche Rolle hat das in deiner Kindheit gespielt?
Ja, also genau, mein Papa ist schon in Hamburg geboren, seine Familie kommt aus Spanien. Wir sprechen kein Spanisch, wir sprechen Deutsch. Ich bin nicht zweisprachig aufgewachsen. Ich war aber lange in Südamerika und habe so einen Bezug, so einen inneren Bezug zu der Sprache. Ich kann Spanisch sprechen. So, ich brauche 2 Wochen, um wieder die ganzen Vokabeln hochzukriegen, aber ich kann schon so, dass ich mich mit Spanierinnen und Spaniern unterhalte und die auch, also erstmal davon ausgehen, dass ich Muttersprachler bin. Und das ist so ein, also für mich war und ist dieser Spanienbezug so ein innerliches Ding, was wahnsinnig wichtig ist. Das ist irgendwas, was mich mit ausmacht, dass man so kulturelle Wurzeln hat. Also beispielsweise gab es für mich immer das Ding, es gibt super viele alte Fotos von meinem Opa, wie er in irgendwelchen kleinen Stierkampfarenen mitgewirkt hat bei irgendwelchen kleinen Corridas. Und ich immer schon in der Diskussion um Stierkampf, die ich als Jugendlicher geführt habe, wenn das mal aufkam, so Stierkampf ist so schrecklich. Ja, es ist schrecklich, es ist furchtbar. Und ich hatte immer das Gefühl, ja, aber ich muss das irgendwie auch ein bisschen verteidigen. Also ich kann sagen, das ist furchtbar, das ist scheiße, aber naja, komm, also dafür, also Massentierhaltung ist ja auch schlimm. Und den Stieren geht's ja vorher gut und manchmal werden sie auch begnadigt. So was ja absurd ist. Und ich stehe da jetzt auch, ich stand da nie hinter. Ich habe nie gesagt so, ja, ich find's aber eigentlich ganz geil. Aber zum Beispiel gibt's da so ein Ding, wo ich sage, ja, aber ich habe immer so das Gefühl, es mit aber auch die andere Seite zeigen zu müssen. Und so solche Kleinigkeiten, ja.
Was war denn die Faszination dieser Innenstadtreisen, also in die City zu gehen? War das dann so, und wann fing das an, dass du gemerkt hast, ich bin hier auf dem Dorf falsch? Dann, wenn quasi das Teenageralter anfängt und man vielleicht auch mal Versuchungen unterliegt, wie Zigaretten, Alkohol, zu lange wegbleiben, so?
Also ich glaube, dadurch, dass ich so ein bisschen so in 2 Welten groß geworden bin, also ich bin in Volksdorf zur Schule gegangen, habe ich schon gesagt, Volksdorf ist, glaube ich, der Stadtteil oder war es früher auf jeden Fall der Stadtteil mit den meisten Millionären in Hamburg und gleichzeitig mein Papa an der Grenze zur Platte wohnt und Stelzhoop, sind das so 2 Welten, die beide Welten haben Schönes und Furchtbares und die tieferen Abgründe habe ich aber immer eher in Volksdorf und Sasel erlebt als in Stelzhoop, weil Stelzhoop, auch wenn da Kumpels irgendwie nicht viel Kohle hatten, aber war irgendwie immer so ein bisschen wärmer. Oder ich habe in Volksdorf nicht ich persönlich, sondern bei Leuten, mit denen ich zur Schule gegangen bin, teilweise zu Hause auch eine ziemlich krasse Kälte mitbekommen, so, wo aber auch viel Geld war. Das hat mich abgeschreckt. Und dann ging das hauptsächlich, du hast erzählt, ich bin mein erstes Theaterstück dann außerhalb vom Schultheater, war im Ernst-Deutsch-Theater, wo ich mich mit 13 reingeschummelt habe in einen Jugendclub und gesagt habe, ich bin 16, weil dieser Jugendclub war erst ab 16. Und ich war erst 13, aber sah schon immer ein bisschen älter aus, als ich eigentlich bin. Das ist ja heute auch immer noch so.
Ja.
Na, gut gelebt. So. Genau, und damit fing das an, dass ich quasi selbstständig oft in die Stadt gefahren bin und viele Kontakte oder meine Freundschaften anfingen, hier zu sein. So, ich habe ein Jahr ins Deutschtheater gemacht oder insgesamt 3 Jahre, aber nach einem Jahr ins Deutschtheater habe ich dann auch Schauspielhaus, Backstage, Jugendclub mitgemacht. Dann war ich also viel in St. Georg unterwegs, war viel da, habe da über meine, wir waren da damals eine unfassbar aktive Jugendtheatergruppe, mit denen ich das erste Stück gemacht habe. Also wir waren, glaube ich, irgendwie 14, 15 Leute und 10 davon sind jetzt im Theater gelandet. Also das war schon, das war eine krasse Zeit, das war eine tolle Zeit am Schauspielhaus. Dieses Jugendtheater-Backstage-Gedöns war damals riesengroß. Da gab es, glaube ich, 8, 9 Jugendclubs parallel, die gelaufen sind, nur am Schauspielhaus. War großartig. Geil, um Leute fürs Theater zu begeistern, sowohl Theater zu machen, als auch Theater zu gucken. War und ist auch immer noch, die bemühen sich immer noch, aber es ist nicht mehr so groß, wie es damals war.
Und das war jetzt dann zu der Zeit ein Hobby oder war das dann schon auch Berufswunsch und wo du gesagt hast, diese Erfahrung bringt mich weiter und irgendwann gehe ich nach Wien?
Ja genau, nö, es war Hobby. Mir hat das unfassbar Freude gemacht. Ich habe mich aber nicht so sehr damit beschäftigt, was mein Beruf wird. Ich habe gebrannt für das Theater. Ich habe da, oder tue es immer noch, aber ich habe dann da, genau, im Schauspielhaus, Jugendclubs mitgemacht, dann hatte ich irgendwann eine eigene Gruppe, habe in Co-Regie ein Stück mit dem Titel Sex im Alter, eine theatrale Recherche gemacht. Die Gruppe bestand aus 13 RentnerInnen und der Titel war Programm. So, das war, wir wollten uns erst an so einem Buch orientieren, an so einem Roman. Und dann haben aber diese 13 wirklich tollen Menschen so viel aus ihrem persönlichen Leben rausgelassen, dass wir auf einmal ein selbstgeschriebenes Stück hatten. Das war so. Aber es war trotzdem immer noch Hobby. Und ich bin auch, mein zweit, wofür ich immer noch irgendwann passieren wird, bin ich mir sicher, wofür ich genauso brennen kann wie für Schauspiel, ist die Gastro. Und ich habe viel, viel Zeit in der Gastro verbracht. Ich habe Currywurst verkauft, ich habe auf dem Kiez gearbeitet, ich habe mit 18 ein Restaurant mitgeleitet, weil ich einfach immer da war. So, ja.
Und was hat... Also zu der Zeit, wo du in der Gastro gearbeitet hast oder am Schauspiel tätig warst, sind ja andere zur Schule gegangen. Hat das eine Rolle gespielt für dich oder war das so nebensächlich und du hast das dann so mit Ach und Krach alles so hingekriegt?
Nee, Schule war ein Riesending für mich, aber dieses Schulsystem, was man durchaus reformieren darf und wo ziemlich vieles nicht funktioniert, hat für mich persönlich extrem gut funktioniert. Ich habe in der Grundschule eine Klasse übersprungen. Ich habe ein richtig gutes Abitur gemacht und in meinen Zeugnissen stand eigentlich durchgehend, dass ich den Unterricht zu Deutsch störe. Also ich kann einfach wirklich gut, das ist eine Superpower von mir.
Kannst sehr gut stören.
Nee, ich kann sehr gut stören und ich kann mich halt hier mit dir unterhalten und mitbekommen, was, keine Ahnung, 5 Meter von uns 2 Leute miteinander quatschen. So, ich kann sehr gut mich aufmerksammäßig so zerreißen. Und das hat mir sehr geholfen in der Schule. Da ging viel von selbst und ich war absolut nicht fleißig, was Schule anging und es hat aber geklappt.
Verrückt, dass das alles so funktioniert parallel.
Ja.
Eine sehr volle Jugend.
Sehr voll.
Was auch voll ist, ist Berlin. Joko Winterscheid hat Berlin verlassen, weil die Stadt ihn aufgefressen hat. Was macht Berlin mit dir?
Auch ich werde die Stadt verlassen.
Was? Weil sie dich auch aufgefressen hat?
Überhaupt nicht. Ich bin wahnsinnig, mir geht's wahnsinnig gut in Berlin. Wahnsinnig, Berlin ist super gut zu mir. Aber ich komme zurück nach Hamburg. Ich ziehe wieder nach Hamburg. Ich tingle seit 3 Jahren mit meiner schwarzen Black Mamba, mit meiner Bahncard 100 im ICE 3-mal die Woche zwischen Hamburg und Berlin hin und her, weil mein Arbeitsmittelpunkt in Hamburg ist und sich perspektivisch daran auch nicht so viel ändern wird. Ich bin der Stadt einfach super doll verbunden und irgendwann geht es darum, warte mal, jetzt mal einmal ganz kurz nachdenken, ist es sinnvoll eigentlich? Ist es sinnvoll oder was nutze ich an Berlin eigentlich? Was habe ich in Berlin? Habe ich das in Hamburg nicht auch? Genau, die Entfernungen sind ja nicht groß. Ich kann ja jederzeit wieder nach Berlin fahren für ein Wochenende, Leute sehen. Ich habe super viele Freundinnen und Freunde, die in Berlin mittlerweile wohnen, aber auch die ersten, die so langsam wieder nach Hamburg kommen. Und
du jetzt auch.
Und ich auch, genau. An der Stelle würde ich einmal ganz kurz einen kleinen Aufruf starten. Leute, ich suche eine Wohnung in Altona. Mhm.
Das tun, glaube ich, einige. Ja, aber kann man es ja mal.
Man kann es mal versuchen. Ab 3 Zimmern bin ich für vieles zu haben.
Ach, das ist fantastisch.
Gerne Altbau, Balkon wäre klasse. Ach, egal. Altona habe ich schon erwähnt, ne? Super.
Ja. Was ist denn Berlin für dich? Also aufgefressen hat es dich nicht. Du ziehst jetzt aus praktischen Gründen da wieder weg. Aber was ist es für dich denn jetzt so? Merkt man die Hauptstadt, die Weltstadt, die viele immer sagen irgendwie?
Genau, also es gibt so gerade, weiß ich nicht, im Kulturbetrieb oder Leute, die kreativ arbeiten, sind in Berlin wahnsinnig schnell, wahnsinnig unglücklich, nehme ich sowieso wahr, nehme ich vielleicht jetzt gerade noch mehr wahr. Berlins Kulturpolitik ist wirklich, wirklich für den Arsch, so was da gerade passiert. Aber egal, mir ging es nicht so. Ich habe da gar keinen Stress gehabt. Für mich war vollkommen klar, ich habe jetzt 3 Jahre in Berlin gewohnt, war vollkommen klar, ich wollte mal nach Berlin ziehen und ich werde wahrscheinlich in Berlin wohnen, aber woanders arbeiten. Das war von Anfang an klar. Und was mich in Berlin sehr glücklich macht, ich habe überhaupt kein FOMO, wenn ich in Berlin bin. Ich habe überhaupt keine Angst, irgendwas zu verpassen, weil es so viel stattfindet. Ich muss mir keine Gedanken machen. In Hamburg ist so, ey, heute ist der und der Flohmarkt, da müssen wir hin, weil der Flohmarkt ist toll. Muss ich mir in Berlin keine Gedanken drum machen, weil es ist jeden Tag irgendwo Flohmarkt. Es passieren jedes Wochenende und das Wochenende geht von Donnerstag bis Montag wunderschöne Partys. Ich muss mir also darüber keine Gedanken machen. Ich muss es auch gar nicht nutzen. Ich muss auch gar nicht, oh, das muss ich aber irgendwie möglich machen, weil nächste Woche gibt's ja wieder was. Und das entspannt mich total. So. Das finde ich wirklich großartig. Ich liebe das Essen in Berlin. Ich liebe auch den Dreck eigentlich in Berlin. Ich mag das sehr gerne. Ich mag das in Hamburg auch gerne, dass du hier irgendwie, dass einiges an dieser Stadt schon nach Geld stinkt auch und es ist auch in Ordnung und es ist auch schön und es gibt Platz und es gibt irgendwie Wasser und Bäume, wahnsinnig viel hier in Hamburg, aber es gibt auch Dreck und ich finde das wichtig, weil das macht so ein kleines Geschmäckle für eine Stadt. Und vom Dreck hat Berlin ja nun wirklich sehr viel und ich kann da sehr gut sein. So.
Gibt es denn etwas, wenn du nach Hamburg kommst, dann ja zur Arbeit, Großstadtrevier oder zum Theaterengagement, was du dann sofort machst? Also früher haben Leute immer sehr schnell sich um ein Franzbrötchen bemüht. Mittlerweile gibt's das ja auch in Berlin, nehme ich an, am Bahnhof zumindest. Ja. Aber gibt's irgendwie sowas, wo du sagst, das muss ich machen?
Was meinst du, wenn ich jetzt quasi immer wieder nach Hamburg komme?
Ja.
Ja, für mich ist ja Hamburg halt null weit weg, weil ich bin ja dauernd hier. Also ich fahre wirklich 2-3 Mal die Woche hin und her.
Gibt also gar nicht das Heimwehgefühl oder so.
Null. Ich finde das gerade auch total sweet. Das ist ja dann immer die Frage bei so Theater- oder Filmproduktionen, so, ja, wo kommst du denn unter? Also um Fahrtkosten muss ich immer niemanden kümmern, weil ich meine Bahncard habe, aber wo kommst du denn unter? Und ich sage immer, weil ich habe nichts davon, irgendwo eine kleine Einzimmerwohnung in Eimsbüttel zu haben und da alleine dann zu hocken und nach Drehschluss oder Probenende mich dahin zurückzuziehen. Das ist nicht meins, ich muss danach raus. Also wenn der Drehtag vorbei ist, dann bin ich verabredet mit X oder Y. Genau, so und genauso wenig im Hotel, da könnte ich noch viel weniger sein. Das kann ich mal einen Abend total genießen, aber dann ist das nichts für mich. Deshalb habe ich immer meinen Rucksack auf und schlafe mal hier, mal da. So, ich habe viele Freundinnen und Freunde hier, ich bin Couchsurfer und ich habe meine Family hier, wo ich immer zur Not pennen kann. Mein Papa oder meine Mama. Genau.
Herrlich. Du kommst ja aus einer Gastronomiefamilie. Du hast ja vorhin schon erzählt, dass so deine große Leidenschaft neben dem Schauspiel auch Gastronomie ist. Gibt's da Parallelen? Sind beides irgendwie auch Bühnen?
Ja, absolut. Also ich empfinde das total als Parallele, weil es in beiden, also wenn du es mit dem Theater vergleichst, beides so ein Moment ist, da kommen Leute, also dann wenn du, Theaterarbeit ist ja mehr als einfach nur Vorstellung spielen, die Hauptarbeit ist ja irgendwie Probenarbeit, ne, so rein zeitlich. Aber wenn du die Vorstellung anguckst, kommen Leute rein, haben sich ein Ticket geholt, kommen in diesen Raum, der für sie erstmal fremd ist, egal ob das große Schauspielhaus ist oder das kleine Sprechwerk oder so. Kommen da rein, wissen nicht, was sie erwartet und ich bin irgendwie auf dieser Bühne oder wir alle, die an dieser Bühne arbeiten, egal ob auf oder hinter oder vor der Bühne, sind so ein bisschen Gastgeber und entführen dich jetzt mal in eine andere Welt. So, nichts anderes passiert im Restaurant, wo Leute reinkommen und sagen, ich will einen schönen Abend haben Und da geht es irgendwie natürlich um gutes Essen und gute Getränke, aber es geht irgendwie auch um eine gute Stimmung. Also dieser Laden muss leben. So, das ist zum Beispiel ein Riesenunterschied zwischen Deutschland und Spanien, dass der Beruf des Kellners oder der Beruf der Kellnerin ein Beruf ist, was er vielleicht in Deutschland auch mal war, aber was jetzt halt viel eher so, also in der Gastro landet man. So, wer nichts wird, wird wird. Und wenn du, keine Ahnung, Kellner oder Barkeeperin bist, ist ja noch schlimmer. Oder du machst es als, bist irgendwie Studio und machst es auf 450 € Basis, war das früher. Was ist das jetzt? 500?
550, glaube ich.
550. Du machst es jetzt auf 550 € Basis. So nebenbei. Und verdienst dir ein bisschen Kohle und ist auch das wieder völlig in Ordnung. Aber es geht manchmal was flöten, weil eigentlich, weil so dieses so, was ist guter Service? So, das hat bestimmt nichts mit Dienen zu tun, sondern es hat was mit Wahrnehmen zu tun und mit geil, schön, dass ihr da seid. Worauf habt ihr Bock? Was können wir bieten? Was bringt ihr mit? Whatever. So, das ist für mich, und da gibt es eine Parallele zwischen Theater und Gastro voll.
Wie lange hast du noch in der Gastro gearbeitet? Also heute ja wahrscheinlich nicht mehr, ne?
Nee, aber ich vermisse es. Ich vermisse es total. Ich hätte so Bock. Ich habe das. Wir beide kennen uns ja aus dem Podcast, da habe ich das schon mal gesagt, dass ich wieder einen Spot suche, wo ich arbeiten kann. Das hat sich bis jetzt nicht ergeben, weil mir die Zeit tatsächlich dafür fehlt. Aber mal so einen Abend die Woche irgendwo in der Bar zu arbeiten, oder fehlt mir sehr. Ich habe, ja wie gesagt, angefangen Currywurst zu verkaufen. Also ich komme aus einer Gastrofamilie so halb. Mein Opa hatte damals das erste spanische Lokal im heutigen Portugiesenviertel.
Ja, das ist ja schon eine ganze Menge.
Volle Kanne. Und hatte dann auch wechselnde Dinger, da gibt es die ersten Geschichten. Das war ja damals überhaupt nicht touristisch erschlossen, sondern war Seemannsgebiet.
Seeleute, ja.
Und Mafia und alles. So. Ich habe das aber nicht mehr mitbekommen, weil mein Opa mit 50 zwei Herzinfarkte hatte und dann nicht mehr arbeiten konnte. Mein Papa wollte die Lokale nicht übernehmen, weil mein Papa in anderer Gastronomie tätig war, immer wieder, die dann eher so Richtung Szene-Restaurants gingen damals, wo er dann als Geschäftsführer gearbeitet hat, also nie als Besitzer. So, das habe ich ein bisschen mitbekommen. Mein Papa hat lange in der alten Mühle gearbeitet. Gibt's die noch?
Das weiß ich nicht.
Kennst du die da? Nee. So zwischen Alsterdorf, Eppendorf. Genau, in der alten Mühle gearbeitet. Da saß ich am Tresen und habe so Kieber-Schnäpse getrunken. So mit so Bananensaft und Kirschsaft und dann mit dem Löffel, dass sich das trennt. Und da saß ich manchmal und habe da so ein bisschen Gastroluft geschnuppert. Genau, ich habe Currywurst verkauft. Ich habe im ehemaligen Mary Lou's auf Mansalbersplatz sehr, sehr viele Nächte verbracht hinterm Tresen. Was eine wunderschöne Zeit war. Der Laden, in dem meine Eltern sich kennengelernt haben. Als ich meiner Mama gesagt habe, Mama, ich habe Probearbeiten, aber ich bin gerade 18 geworden. Und sie sagt, wo? Und ich so, Mary Lou's. Dann sagt sie, das machst du nicht. Und ich so, doch, das mache ich. Doch, ich mache das, glaube ich. So, nein, das machst du nicht. Da gibt's auch wirklich erste Geschichten, die ich hier nicht erzählen kann in einem Podcast.
Das ist sehr schade.
Es ist sehr schade. Ja. Aber es ist besser für uns alle, wenn ich das nicht tue.
Okay.
Nein, wunderschöne Zeit. Und hauptsächlich habe ich im Moi, gibt's leider nicht mehr, ein wunderschöner Hinterhof am Karolinplatz. Das war so meine Marktstraßenzeit. Gearbeitet. Das Moi war ein super geiles Restaurant und ein wunderschöner, lebendiger Ort. Und ich bin da angekommen, als gerade ein neuer Küchenchef angefangen hat. Der Sönke Bremer, den du auch kennst, glaube ich. Der jetzt zwei Lokale eher außerhalb hat.
An einem Golfplatz in Wendorf.
Ja, ich war leider noch nicht da. Ich habe ihn neulich wieder gesehen, aber ich war leider noch nicht in Wendorf. Ich will bald hin. Genau, Sönke Bremer hat gerade dort als neuer Küchenchef angefangen und hat das ganze Gastrokonzept auf links gedreht. Wir haben nur noch Mittagstisch gemacht und am Wochenende nur abends aufgemacht, was ein geiles Konzept war. Wir hatten ultra bunte Leute, die da regelmäßig wirklich fast jeden Tag zum Essen gekommen sind. So bestehend aus Jung von Matt und Werbern, Richter vom Gericht, Studis und Leute aus dem Viertel. Und es war eine extrem tolle Mischung. Und ich habe irgendwann wirklich jede Schicht gemacht. Ich konnte, das waren geile Zeiten. Es war 10 bis 16 Uhr habe ich gearbeitet. So, ich hatte die Abende frei. Es war eine richtig tolle Zeit. Meine damalige Freundin auch. Wir waren da wirklich zu Hause und haben dieses Ding geschmissen. Und da habe ich viel gelernt. Da habe ich auch viel für die Bühne gelernt. So.
Aber so richtig gekickt, dass du es hättest hauptberuflich machen wollen, hat es dich nicht, beziehungsweise der Drang in die Schauspielerei war dann stärker. Wie viel Verständnis hat denn deine Familie dafür gehabt? Also ich sag mal, wenn man sagt, man will jetzt Künstler werden, Schauspieler werden, dann sind Eltern ja in ihrer Rolle immer erstmal so, ach Kind, verdienst denn genug Geld, oder war das ganz anders bei dir?
Ja, Geld war null Thema, also um Geld verdienen oder irgendwie ein Hindrängen zu so, aber so darum ging es nie. Ich komme aus einer super kulturfernen Familie, ne? Also die haben nicht viel zu tun gehabt, nie mit Kunst, Kultur, Theater, whatever, aber mich in dem immer unterstützt und jetzt durch mich da halt auch total rangeführt worden. So, die haben natürlich auch jetzt viel Theater geguckt, sind meine allergrößten Fans, sind irgendwie dauernd im Theater gewesen. Ich war mal 2 Jahre in Erlangen fest am Theater in Bayern. Also einer von beiden war immer auf irgendeiner Premiere. Und genau, voller Support. Ich bin aber auch dann nach dieser Gastrozeit nach dem Abi erstmal reisen gegangen und bin transsibirische Eisenbahn gefahren und durch China getrennt. Und hatte
durch China getrennt?
Ja.
Das macht man ja jetzt eigentlich auch nicht so mal so nebenbei.
Nee, ich bin, wir sind transsibirische Eisenbahn.
Wie kommen wir überhaupt auf die Idee? Also ich bin in dem Alter, habe ich mir dieses Euro-Interrail-Ticket geholt und die abenteuerlichste Zeit hatte ich mutmaßlich in Spanien oder Italien und du fährst nach China.
Ja, genau, ich bin mit 17 bin ich durch Europa getrennt. Mhm. So, das war
also wirklich mit Daumen raus.
Mit Daumen raus und Pappschilder und ja. Und versehentlich sich eine Zigarette anzünden und nicht darüber nachdenken, dass man an der Tankstelle steht und dann da weggeschickt werden und dann keinen Ort mehr haben, wo man weitergeht an der Autobahn. Also all sowas. Und dann, ich wollte unbedingt nach Russland, ich wollte unbedingt transsibirische Eisenbahn fahren. Das war der Start, mehr war nicht geplant. Ich und meine damalige Freundin sind nach Moskau geflogen, sind da angekommen, hatten irgendwie, haben so ein Hostel gesucht, haben gemerkt, das ist ja total langweilig, wenn du so im Hostel wohnst. Und haben die Internetseite Couchsurfing für uns entdeckt und haben angefangen, in Moskau Couchsurfing zu machen und waren dann da eine Woche und haben bei unterschiedlichen Leuten in Plattenbauten gewohnt, die einfach anbieten, ja, kannst einfach bei mir auf der Couch schlafen, und haben uns ihr Moskau gezeigt, was dann auf einmal, diese Stadt hat sich total auf links gedreht und war auf einmal ein unfassbar lebendiger Ort. Dann sind wir 5 Tage am Stück Zug gefahren, ohne auszusteigen. Nur um uns rum sind halt alle wieder ein- und ausgestiegen. Dann sind wir durch die Mongolei und in der Mongolei haben wir dann ein israelisches Pärchen kennengelernt, die gerade aus China kamen und den Weg quasi andersrum gemacht haben und gerade durch China getrennt sind, von Hongkong aus bis zur mongolischen Grenze und dann in die Mongolei, und uns erzählt haben, das müsst ihr machen, das ist irre. Und wir so, alles klar, geile Idee. Und dann haben wir das gemacht und es war wirklich eine geile Idee, weil die Leute hatten keine Ahnung, was wir da machen. In China wusste man nicht, was ist Trampen. Wie geht das? Und in jedem Auto haben sie uns ein Handy in die Hand gedrückt mit einer Person an der anderen Leitung, wo sie dachten, diese Person kann Englisch sprechen. Und jedes Mal war das Einzige, was kam, war nur ein Welcome to China, und mehr war englischmäßig nicht drin. Und wir haben uns trotzdem mit allen Leuten gut unterhalten können. Egal ob in Russland, in der Mongolei, in China, in Südostasien. Also, weil du fängst irgendwann an, mit Händen und Füßen kannst du genauso gut miteinander reden, als mit irgendwie einer gleichen Sprache. Und ja.
Wie lange ging diese Reise?
Die Reise ging insgesamt ein halbes Jahr. Genau, und meine Partnerin hat sich, um weiter Kindergeld zu bekommen, für eine Uni eingeschrieben. Das wusste ich auch, kann man ja sagen, bisschen illegal, aber macht man halt so. Mhm. Und ist dann, und dachte, sie wird einfach abgelehnt und kann dann dieses schreiben, und hat sich für Theaterwissenschaften in Berlin einschreiben lassen und hat diesen Studienplatz bekommen. Und dann war immer so, jetzt habe ich einen Studienplatz, ich will das eigentlich machen. Und dann sind wir zurück. Und da wollte ich eigentlich sofort wieder los. Ich wollte eigentlich wirklich ankommen. Ich wollte diese Reise zu zweit einmal beenden und dann, ich konnte nicht einfach alleine weiterreisen. Sondern ich habe gesagt so, und ich wollte dann eigentlich nach Südamerika rüber. Und bin an dem Tag, an dem ich gelandet bin, nachdem wir wieder in Hamburg gelandet sind, habe ich Anrufe auf meiner Mailbox gehabt von einem Schauspieler vom Thalia Theater, dass sie gerade eine kleine Rollen zu vergeben haben fürs Weihnachtsmärchen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann muss ich da jetzt zum Casting oder zum Vorsprechen. Dann bin ich da zum Vorsprechen, habe ich diese kleine Rolle bekommen und dann...
Blöd.
War wundervoll, es war wirklich, das war der Kulturflash. Also wirklich das Zurückkommen, das Hinging ging ja, wir waren ja immer auf dem Weg, das ging ja peu à peu, wir sind ja nur wohin geflogen, aber das Zurückkommen war dann echt so, das schlackert mir die Ohren. Genau, und dann bin ich so, und dann ging's los mit, dann bin ich da auch nicht mehr weg vom Theater und vom, dann ging's auch, dann kam der Studienplatz super schnell und dann ab nach Wien und dann nach Erlangen, dann nach Hamburg, jetzt Berlin, jetzt bald wieder Hamburg.
Und jetzt kommen die Fragen der anderen Leute, da hören wir mal rein.
Moin, Enrique, Hier spricht Stefan Gwildes. Ich bin Musiker und ich wüsste gerne, welches deine erste Musikplatte war.
So.
Stefan Gwildes, hallo. Wie witzig. Meine erste Musikplatte, also es war ja schon Zeiten von CDs, so ehrlich müssen wir sein. Den Plattenspieler habe ich erst seit 2 Jahren. Nee, früher CDs waren, Stefan Raab, war da hatte du da?
Ja, hast du dann ja auch auf die Bühne gebracht, ne?
Ja, ich freue mich sehr, dass mich gefragt wurde, was mein erstes Konzert war. Muss ich jetzt auch nicht beantworten.
Doch, jetzt.
Mein erstes Konzert war im Stadtpark Hamburg, Xavier Naidoo. Das war eine andere Zeit, das
schlecht,
war eine andere.
Schlecht gealtert.
Schlecht gealtert.
Ja, wir hören mal in die nächste Frage rein.
Moin, Herr Fiss. Hier spricht Falk Schnabel, der Hamburger Polizeipräsident. Der Kollege Nils Sanchez leistet ja im Großstadtrevier exzellente Arbeit. Ich wüsste gerne von Ihnen, welche Ihrer eigenen Eigenschaften Sie persönlich für den Polizeidienst qualifizieren würden. Vielen Dank.
Wow. Ich als Polizist würde das, was wir beim Großstadtrevier, die Rolle, die wir da erzählen, der Polizei hat was Streetworker-artiges und hat was, das, was wir da machen, die Geschichten, die wir erzählen wollen, oder die Geschichten, die wir erzählen, da geht's darum, Leuten zu helfen. Und das würde ich in der echten Arbeit als Polizist auch tun. Ich würde dafür kämpfen, dass wir natürlich irgendwie für Sicherheit sorgen, aber dass ich als die Staatsgewalt die Gewalt ausüben darf, die das Gewaltmonopol hat, auf Leute zugeht und die Leute an die Hand nimmt und ihnen über die Straße hilft, so im übertragenen Sinne. Das wäre mein Wunsch, das wäre mein Anspruch an mich selber, wenn ich wirklich Polizist sein würde.
Hat sich dein Blick auf die Polizei denn ein bisschen geändert, wenn du jetzt jemanden in Uniform siehst? Guckst du nochmal genauer hin oder so?
Ja, hat sie. Also hat sie einfach auch, ich weiß gar nicht so sehr, mit meiner Arbeit oder mit meiner Rolle in Nils Sanchez und das zu tun hat. Natürlich bin ich da das erste Mal überhaupt, also ich musste natürlich am Anfang lernen, wie geht man denn in ein Haus rein, wenn man denkt, dass da drin ein Einbrecher ist? Ist ja erstmal so, wusste ich ja erstmal nichts von. Habe ich natürlich mit Maria an meiner Seite einfach wirklich ein Profi, was das angeht. Und bin da, glaube ich, ganz gut reingewachsen. Nee, aber mein Blick auf die Polizei verändert sich ganz automatisch mit dem Alter total. Ich bin ein Kritiker der Polizei und das ist auch gut so. Und das meine ich gar nicht, weil ich finde die Polizei nicht scheiße. Und ich finde die Hamburger Polizei erst recht nicht scheiße. Aber ich finde, dass man Institutionen, egal welche es sind, also da geht's quasi gar nicht so sehr um die Polizei, immer kritisieren sollte und drauf gucken sollte und sie feiern sollte und eben auch kritisieren sollte. Das mache ich mit jedem Theater so, das mache ich mit mir selbst so und das mache ich mit der Polizei auch so. Und da bin ich aber, was das angeht, auch sehr viel offener geworden der Polizei gegenüber und vielleicht auch dankbarer der Polizei gegenüber und vielleicht auch in meiner Kritik fundierter geworden, als es früher vielleicht mehr der Fall war, Polizei ist scheiße, sowas, was so ein, keine Ahnung, mit so einem jugendlichen Dummquatschen auch zu tun hatte und so einer einfachen Meinung. Genau. Und das ist nicht mehr so einfach und ist auch gut. Und diese Welt ist kompliziert und die Aufgabe der Polizei ist kompliziert und ist in Ordnung. Aber sie zu kritisieren, gehört dazu, wie zu allem.
Wann ist denn das Großstadtrevier das erste Mal in deinem Leben aufgetaucht? Kannst du dich daran erinnern, dass du da schon als kleiner Butje geguckt hast?
Genau so, wie du sagst, ne? Also mit Oma und Opa Großstadtrevier gucken. So ist das.
Und wie war das, als diese Anfrage irgendwann reinkam? Klar, du musstest ja noch Casting und alles Mögliche machen, nehme ich an.
Ja, genau. Nee, das kam, ich bin ja eine Theaternase gewesen immer. Ich hatte mal, mein allererster Drehtag war Bella Block mit Hannelore Hoger. Gott hab sie selig. Mit Hannelore Hoger, ein Drehtag, Nachtdreh. Ich habe einen Notarzt gespielt. Hannelore Hoger hat mich wahnsinnig eingeschüchtert. Ich habe das gespielt. Dann ist es ausgestrahlt worden, meine Szene ist rausgeschnitten worden. Das war meine allererste Arbeit vom Fernsehen. Dann kam Nord bei Nordwest, gerade die populärste Sendung der ARD gewählt worden. Das Krimi-Format ist auch wirklich eine tolle Sache. Ein Drehtag, ich habe einen Bauern gespielt, komme da an, der Regisseur sagt, hey, super, dass du da bist, hey, ich hab eine super Idee für die Rolle, du hast ja ein bisschen Text, genau. Ich dachte, wie wär's, wenn wir den Text streichen und der einfach nur so der stumme Bruder ist. Und ich so, ja, können wir machen, ist eine gute Idee. So, das war meine Filmerfahrung, sonst kam ich eher so vom Rumtoben auf Probebühnen. Und dann kam das und dann bin ich da zum Casting hingefahren und war eigentlich am Theater in Erlangen noch, hatte da aber schon gekündigt, weil das Theater war ganz großartig, aber ich wollte einfach weiter und mir war die Stadt zu klein und ich bin ein Fan von gehen, wenn es am schönsten ist. Und war noch in Erlangen und bin dann mit dem Nachtzug zu diesem Casting, wirklich aus dem Nachtzug gesprungen, zum Casting rein, musste danach sofort wieder zum Bahnhof, wieder zurück nach Erlangen. Und Maria und ich konnten uns aber sofort riechen und wir waren sofort uns vertraut und haben uns irgendwie in der Szene, die wir dann da gespielt haben, in diesem Casting auch sofort berührt. So, also einfach so, wie man das macht, als ob man sich lange kennen würde. Und ich glaube, das war mit ein Grund, warum das dann geklappt hat und ich auf einmal vor die Kamera gerutscht bin und so Setarbeit kennengelernt habe. Ja.
Und das heißt, die ersten großen Dreherfahrungen hast du jetzt in einer Serie, hast zwischendurch ja jetzt auch Kino und so und ja, andere Serien gemacht. Jetzt wirkt das ja ein bisschen so, als wenn du die Veränderung gerne magst. Was ist es, dass du jetzt schon 3 Jahre in dieser Serie bist?
5 Jahre.
Oh, 5 Jahre schon.
Ja. Irre, so lange war ich auch noch nie irgendwo. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass dieses Team, mit dem wir da arbeiten, also diese Crew, mit der wir nomadenartig, wenn wir nicht gerade im Studio drehen, durch diese Stadt ziehen und in dieser Stadt Geschichten erzählen, wahnsinnig großartig ist. Da sind Leute dabei und es ist wirklich speziell für Filmproduktion. Das kennt man so nicht so wirklich. Da sind Leute dabei, die arbeiten da seit Jahrzehnten. Ob es in der Tonabteilung, der Lichtabteilung, der Kamerabühne ist, die da seit Jahrzehnten arbeiten und die jeden Tag da sind und Bock haben, was Geiles zu zaubern. So, mir ist super bewusst, dass nicht jede Folge, die wir drehen, geil ist. Dass nicht jede Szene, die ausgestrahlt wird, perfekt ist. Aber das, was hinter dieser Serie steht und was sie zum Alleinstellungsmerkmal macht, was das Wichtige an dieser Serie ist, ist, dass da so viel Mühe von uns drin steckt. Wir arbeiten in so einer Rekordzeit, erzählen wir da geile Geschichten und versuchen, jede Szene lebendig zu machen. Und das bin nicht nur ich als Schauspieler oder Maria als Schauspielerin oder die Gäste, die da kommen, sondern das sind alle, die da mitwirken, in möglichst schneller Zeit ein geiles Licht hinzustellen, eine geile Schiene zu legen, worauf die Kamera fahren kann, eine geile Orga zu betreiben, dass wir möglichst geil gepackte Drehtage haben, wo wir den Möglichkeit entsprechend richtig viel möglich machen. Und wir haben, ich drehe, du hast schon gesagt, auch andere Sachen, auch größere Projekte, in denen ich kleine Rollen übernehme. Und es ist für mich kein großer Unterschied. Ich komme nicht ans Set von Krank Berlin, was wirklich eine abgefahren tolle Produktion war und denk so, ach so ist Drehen, so will ich aber viel lieber drehen. Ja, so ist Drehen auch und das hat total die Vorteile. Aber es ist kein großer Unterschied zum Großstadtrevier. Ich mache genau den geilen Scheiß, mache ich da auch. So. Und ja, ist, glaube ich, der Hauptgrund.
Jetzt bist du ja in Hamburg geboren, aufgewachsen, dann im Großstadtrevier mitzuspielen. Wie hat denn deine Umwelt darauf reagiert? Also Familie und so weiter, die sind ja wahrscheinlich ein bisschen durchgedreht, ne?
Ja.
Vor Freude.
Da sind wir alle. So, die sind hinübergefallen. Das war natürlich auch was sie sofort greifen konnten. Also was meine Oma so natürlich sofort greifen kann und sagen kann, mein Annie, jetzt im Großstadtrevier. Sag mal, so, das kann ich ja dann meinen Freundinnen zeigen. So, Nee, also, ja, die sind... ich habe voll den Support. Die sind eh wahnsinnig stolz auf mich, egal was ich mache. Und dass das passiert ist, war ja ein Träumchen für mich und ein Träumchen, auch wenn ich nicht davon geträumt habe, sondern es so kam, aber ja, für uns alle.
Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, wie sich dein Blick auf den Polizeiberuf möglicherweise auch verändert hat durch die Arbeit in der Serie. Hast du auch einen anderen Blick auf Hamburg bekommen, weil du möglicherweise jetzt in Ecken mal reinkommst, die du vorher gar nicht so beachtet hast?
Ja.
Voll. Zum Beispiel?
Naja, vielleicht kennt man das ein bisschen, wenn man, egal wo man herkommt, aus welcher Stadt, man bewegt sich ja dann doch immer in so ähnlichen Gefilden, ne? So für mich war das eben, für mich war das Schanze, für mich war das irgendwie ein bisschen Ottensen, aber auch nicht richtig. Ich bin irgendwo zwischen Schanze und Kiez immer unterwegs gewesen und bin durch die Arbeit beim Großstadtrevier, also lerne ich überhaupt erst die andere Elbseite kennen. Und was großartig ist, ich lerne viel mehr die Vororte kennen, außer den Vorort, aus dem ich komme, weil wir auch dort viel drehen, also sei das Bergedorf oder, keine Ahnung, Ostdorf, was ja auch überhaupt nicht meins war. Ja, und ich fand diese Stadt mal langweilig und kann der, also Hamburg, und jetzt finde ich es überhaupt nicht mehr so und finde diese Stadt sprudelt in einer ganz tollen Art und Weise.
Wir sprudeln jetzt ein bisschen Fakten hervor. Wir kommen nämlich zu Wissenswerten und dann kommst du. Seit mehr als 200 Jahren wird in Hamburg das Ehrenbürgerrecht verliehen. Es ist die höchste Auszeichnung der Hansestadt und wurde unter anderem an Uwe Seeler, Helmut Schmidt und Udo Lindenberg vergeben. Worauf warst du zuletzt so richtig stolz?
Meinst du, ich muss einmal nachfragen, meinst du mit Stolz etwas, was ich geleistet habe oder meinst du die Stadt Hamburg?
Nö, du so.
Boah, worauf war ich stolz, was ich gemacht habe? Da bin ich tatsächlich doch stolz drauf. Das habe nicht ich alleine geleistet, aber ich bin stolz darauf, dass ich habe so Leute, mit denen ich schon länger zusammen Theater mache. Das sind teilweise, ist das ein Niklas Hanrich, ein Theatermusiker, den ich seit der Jugend kenne, der Mucke macht. Das ist ein Regisseur, Alexander Klessinger, mit dem ich angefangen habe zu arbeiten, als er noch studiert hat, an der Hochschule für Musik und Theater hier. Und ich bin stolz darauf, dass wir das, was wir machen, wie wir zusammen arbeiten, und da gehören noch mehr zu, also wir sind eine größere Gruppe, ich habe jetzt nur exemplarisch die zwei genannt, aber dass wir wahrgenommen werden als, egal an welchen Häusern oder Institutionen wir auftreten, als wirklich TheatermacherInnen, die brennen für die Sache. Und wir machen keinen ausgelutschten Theaterkram, sondern wir versuchen wirklich intellektuell anspruchsvolles Theater, weil das ist es, was wir machen, da können wir nicht drum rum, das ist irgendwie, das gibt auch Leute, die das irgendwie Kunstkacke nennen und so, aber das ist es, aber wir versuchen das spürbar zu machen, so, und wir versuchen damit Leute zu erreichen, die wir sonst nicht erreichen. Und als mein Papa mein letztes Stück gesehen hat, unser letztes Stück, was wir gemacht haben hier am Thalia Theater, das Handtuch werfen, ein Saunaabend, hat er gesagt, danach so, und ich dachte, ich war mir echt unsicher, weil ich nicht wusste, was Papa damit anfangen kann, ob der damit was anfangen kann, wie der das findet und so. Und Papa sagte, weißt du, ich habe nicht alles verstanden, aber ich habe die ganze Zeit was gefühlt. Und das ist so, geil. Das ist irgendwie das geilste Kompliment, finde ich, was du in einem Theaterabend machen kannst. Und dann bin ich stolz darauf, was wir da leisten. Ja, weil wir da wirklich in krass wenig Zeit wirklich viel geschafft haben.
Ein tierisches Wahrzeichen Hamburgs sind die Alsterschwäne. Seit Jahrhunderten werden sie in der Hansestadt gehegt und gepflegt. Dafür wurde im Jahr 1674 sogar eine städtische Dienststelle mit dem Amt des Schwanenvaters eingeführt, das bis heute existiert und einzigartig ist. Wenn du einen Tag Tierpfleger wärst, um welche Tiere würdest du dich gerne kümmern?
Ich würde mich gerne um die Tauben kümmern. Weil das sind so, also in Hamburg geht's ja eigentlich noch, ne? Aber es sind halt so krass dreckige Tiere. Und eigentlich ja nicht. Und die sind so klug. Die können, also das sind ja, also unsere, wir kommen ja zu Fakten. Unsere gemeine Taube, die wir hier aus den Straßen kennen, sei es in Hamburg oder in Berlin oder was auch immer, ist ja eine Kreuzung und stammt von der Brieftaube ab. Das heißt, die hat das, was die Brieftaube so organisatorisch kann, zu wissen, ich kann dahin und dahin wieder zurückzufinden. Das können die ja auch. Das sind ja kluge Viecher. Und die müssen die ganze Zeit da so rumgurren und die ganzen kleinen Krümel und dann doch mal eine Glasscherbe aus Versehen fressen. Und dann haben die immer so kaputte Füße. Und um die würde ich mich kümmern.
Ja, sehr schön. Im Jahr 2023 zählte der Hamburger Flughafen rund 13,6 Millionen Passagiere. Der verkehrsreichste Tag im Jahr 2023 war der 13. Oktober mit 56.442 Passagieren. Was war dein letztes Urlaubsziel?
Mit dem Flugzeug?
Ja.
Ich war auf Sansibar.
Sansibar oder der letzte Grund?
Ich war auf Sansibar. Ich bin nach Sansibar geflogen. Genau.
Wie, also ist ja auch wieder jetzt nicht so ein Ort wie Malle oder sonst was. Nee. Wie kommt man auf Sansibar? Tatsächlich durch das Buch oder?
Nee, tatsächlich, weil meine Mama mal da war und das schön fand.
Und du fandst es auch schön?
Das ist so ein super schwieriges Thema. Das funktioniert für mich so nicht so richtig. Sansibar war bis in den 60er Jahren ja noch eine Kolonie, also ist relativ seit neuestem erst zu Tansania gehörend eigenständig und war damals so das Zentrum der Sklaverei oder des Sklavenhandels von Ostafrika, so diese Insel, und ist jetzt unfassbar abhängig vom Tourismus. Und es ist ja auch alles, das ist ja in Ordnung quasi, dass sich ein Land so auf Tourismus einschlägt und so weiter. Aber dieser Tourismus, der da betrieben wird, davon hat das Land oder die Insel Sansibar wirklich wahnsinnig wenig, weil da sind halt super viele westliche Investoren, Firmen, das merkst du einfach, wenn du da bist, sind riesen Hotelanlagen, und natürlich werden da ein paar Leute angestellt und finden dadurch Arbeit, und natürlich gibt irgendwie einen kleinen Rückfluss an Geld, der auch dort bleibt, aber an sich ist das ja nicht so richtig zielführend, oder es bringt ja nicht so viel. Es waren wahnsinnig nette Menschen, es ist ein super muslimisch geprägtes Land, dadurch wurde super wenig Alkohol getrunken, es war total piesig alles. Wir haben da aber in auch weirden, also in wunderschönen Orten gewohnt. Also ich kann immer nicht so lange irgendwo bleiben. Ich bin auch nicht so der Strandtyp. Ich kann das mal ein paar Stunden genießen, aber dann wird mir auch langweilig. Mhm. So, das heißt, wir haben irgendwie mal hier, mal da gewohnt, und es ist schon eigenartig, dann irgendwie in einem Dorf zu wohnen, wo so ein Haus steht, was über Airbnb vermietet wird. Drumherum ist alles Ruine. Es gibt irgendwie nichts. Und dann ist da noch diese All-Inclusive Riesen Schickimicki Wellness Oasen Abteilung, wo du so am Strand lang gehen kannst, wo du siehst, so wie dieses Riesenbuffet da aufgebaut wird und so weiter. Das ist irgendwie, ja, so ist diese Welt nun mal, und ich will sie auch nicht schönreden und so weiter, aber es ist für mich dann kein Ort, wo ich sagen kann, jo, jetzt Füße hoch und Urlaub machen. Also ich kann so ein Land bereisen, ich kann mir das irgendwie angucken, ich kann Land und Leute kennenlernen, aber ich kann da nicht so Urlaub machen, und ich war aber zum Urlaub machen da. Deshalb war das für mich so ein bisschen, ja, so ein zweischneidiges Schwert, oder nicht so easy peasy.
Wo kannst du denn in Hamburg am besten erholen? Alster, Elbe, Stadtpark,
sowas? In der Kneipe.
Ja?
Naja, unter Leuten. Ich kann mich am besten erholen, wenn ich unter Leuten bin. Ist auch natürlich so ein kleiner Schatten, den ich in mir trage. Also, dass so das Alleine sein nicht so meins ist. Aber Erholung hat für mich weniger mit dem Ort zu tun und mehr mit den Leuten, mit denen ich unterwegs bin.
Was aber deins ist, ist Mode. Du hast einen exzellenten Klamottengeschmack, finde ich zumindest. Ja. Könnte den gar nicht auf den Stil festlegen, weil man immer wieder überrascht ist, was du wieder so anhast,
ja,
und welche Farben und so weiter. Was macht das mit dir, Klamotten? Ist das auch Ausdruck deiner eigenen Stimmung, oder?
Ja, voll. Ich bin kein Shopper. Ich bin nicht so gern und nicht so gut im Shoppen. Also ich kann auch nicht, ich kann nicht in den Secondhand-Laden gehen oder über einen Flohmarkt und da geile Schätze finden. Manchmal passiert mir das, manchmal auch nicht. Ich kriege extrem viele Teile von meinen Eltern, von meiner Mama und von meinem Papa quasi vererbt. So, ich trage tatsächlich viele Klamotten von meiner Mama und viele Klamotten von meinem Papa. Kombiniere die komisch, und mir macht es super viel Spaß, mich modisch und also klamottenmäßig und mit meinem Äußeren auch von einem Bild von einem, wie sich ein Mann zu kleiden hat, mit dem ich auch groß geworden bin, das zu entfernen oder das ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Ich trage super gern Nagellack, ich trage gerne Kleider und Röcke und so, und mache das wie so, also mir macht es Freude, dass ich dieses Bild, mit dem ich groß geworden bin, für mich überwunden habe und sagen kann, ey, ich kann das anziehen, was ich schön finde und was mir irgendwas, in dem ich mich wohlfühle, so. Das ist das für mich.
Nimmst du auch mal Klamotten vom Set mit? Das machen ja manchmal Schauspieler. Ich sag mal, du als Zivilverhandler bist da ja wahrscheinlich, das sind ja alles nur so Erdtöne, die man dann trägt, um dann unauffällig zu sein, oder?
Nee, also zu der ersten Frage, nein, nehme ich nie. Ich nehme nie Sachen mit. Manchmal, ich habe mal eine Jogginghose von Neil Sanchez, die ich irgendwie auch habe. So dass ich bringe mehr Klamotten hin am Set. Also ich weiß, es ist so, letztes Jahr irgendwann, meine Mama hat mir zwei Pullis geschenkt von sich, so ein bisschen croppig, so aus so einem Nylonstoff, so ein bisschen kürzer und so weiter. Und ich hatte die im Rucksack, und dann läuft der Kostümbildner an mir vorbei. Und ich so, mir kam das so als Idee, und ich so, ey Frank, Frank Seifried, super Typ. Ich so, ich habe zwei Pullis dabei für Nils, kann ich ja gleich mal anziehen, schicke ich dir ein Foto, wie du sie findest. Also ja, hast du wo gekauft? Ich so, nee, hab ich so auf dem Flohmarkt gefunden, habe ich so ein bisschen erzählt, ein bisschen gelogen. Und dann habe ich die angezogen, und er fand die super, ja, ist doch geil für die Rolle und so weiter, nehmen wir. Und als sie da angedreht werden, habe ich dann erzählt, nee, hat Mama mir geschenkt. So, weil ich weiß, ich wäre damit so nicht durchgekommen, ne? Der hätte gesagt, du kannst jetzt nicht einen Pulli von deiner Mutter tragen in der Rolle. Also nee, das wäre mir jetzt nicht zu weit. So, und so, jetzt war angedreht, jetzt war gut. So. Das so ein bisschen, ja.
Wie ordentlich bist du? Also wenn du als Schüler so ein Streber warst, ein 1A Abi gemacht hast, wie wiederum jemand bist, der ständig in Bewegung ist, irgendwie auch die Abläufe immer wieder ändert, auf der anderen Seite einen strammen Drehplan hat, wie äußert sich das in deinem Ordnungssinn?
Naja, ich glaube, wie man sich denken kann, ich bin wahnsinnig chaotisch. Also meine, also wenn ich muss ja auch eine Steuererklärung machen.
Mhm.
Das könnte ich niemals. Deshalb habe ich zum Glück einen Steuerberater.
Mhm.
Aber was ich machen muss, ist meine Belege zu sammeln, sie vorzusortieren und ihm zu geben. Das ist für mich ein Akt der Unmöglichkeit. Das dauert mehrere Nächte in Folge und dann schaffe ich es aber, weil die wild verteilt in der ganzen Wohnung in irgendwelchen Jackentaschen und so weiter bin. Wenn du meinen Laptop aufklappst, mein Desktop ist eine einzige Müllhalde mit irgendwelchen Dateien, Tabs offen ohne Ende. Aber was ich habe, ist, ich bin total zuverlässig, glaube ich. Ich glaube, du kannst dich darauf verlassen, wenn ich sage, ich rufe dich zurück, ich rufe dich dann auch zurück. Außer bei meinen Eltern, da vergesse ich das manchmal, das ist immer schon ein Konflikt gewesen. Aber sonst glaube ich schon. Also ich habe manchmal so eine Struktur im Kopf. Also ich kann Sachen durcharbeiten, ich kann mich hinsetzen und wir können ein Konzept über ein Theaterstück oder eine neue Serie entwerfen oder ich kann ein Drehbuch durcharbeiten. Es ist nur drumherum dann immer Chaos. So.
Bei deinem Modegeschmack hast du gesagt, dass du dagegen angearbeitet hast, was man dir so vorgelebt hat. Was möchtest du deinen Kindern denn selber mitgeben?
Also das Wichtigste für mich ist, dass die glücklich sind, mit egal was sie machen. So, und dann gibt es natürlich den Wunsch, dass die sich, was so ein Wertekanon angeht, nicht komplett von mir verabschieden und durchdrehen und in eine Richtung laufen, wo ich sage, wo ich anfangen würde, mir Sorgen zu machen um die. Das ist, glaube ich, so das, was ich denen mitgeben möchte. Und alles Weitere können die selber entscheiden. Und hoffentlich haben die das ist so ein, da werde ich, das ist, weil da werde ich halt emotional, weil dieses, weil ich ja nicht mehr weiß, also als ich groß geworden bin, als du groß geworden bist, wussten wir, dass wir in eine Zukunft gucken, die rosig ist. So, also wir wussten so, wir können loslegen und wir hatten auch unsere Steine, du bestimmt deine, ich bestimmt meine, aber wir wussten so, okay, da, so. Und das ist etwas, das ich meinen Kindern so nicht so gut mitgeben kann gerade. Ich kann denen quasi nicht sagen, Leute, alles wird Bombe, wenn wir in die Zukunft gucken und das fühlt sich komisch an oder da habe ich halt Schiss vor. Ich habe Schiss vor Nazis. Ich habe Schiss davor, dass die unsere Gesellschaft umkrempeln. Ich habe Schiss davor, dass sich Leute, die sich konservativ nennen, diesen Nazis auf den Leim gehen und den Rechtsextremisten irgendwas und diesen Faschos einfach so den Weg bereiten. Ich habe Schiss davor, nicht weil ich sage so, ich finde das alles so ungerecht, was die machen. Ich finde das ungerecht, was die machen, aber ich habe wirklich Angst davor, dass wir damit auf eine Welt zulaufen, in der ich und vor allem meine Kids weniger lebenswerte Dinge vorfinden, als ich es jetzt tue oder wir es jetzt tun oder in der Vergangenheit gemacht haben. Das wünsche ich mir für die, dass es, was das angeht, weltweit und auch hier in Deutschland eine Kehrtwende wieder passiert, ja.
Wir sind leider schon am Ende des Gesprächs und da sind wir bei einem Ausblick mit zwei Fragen, die ich jedem hier stelle. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Hoffentlich bleibe ich dabei, weil ich da sehr, sehr gut mit gefahren bin, dass ich keine beruflichen und auch nicht privaten Ziele habe. Ich habe mir nie Ziele gesteckt, die verfolgt daran gearbeitet, sondern ich kann, glaube ich, Leidenschaft entwickeln für den Moment, für das, was ich jetzt gerade tue und da kann ich geil dran arbeiten und da Vollgas geben, aber ich habe keinen Plan, ich habe kein Ziel. So, ich hoffe, dass ich weiterhin die Möglichkeit bekomme, tolle Theater- und Filmprojekte zu machen und dass meine Freundinnen und Freunde und Familie bei mir bleibt und wir eine gute Zeit haben und ordentlich Krach und ordentlich Quatsch machen.
Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Hoffentlich sich immer weiter verändernd, weil das toll ist, glaube ich, für eine Stadt und für die Leute in einer Stadt, wenn alles in Bewegung ist und sich verändert. Und gleichzeitig trotzdem sehe ich, dass Hamburg sich wert und wehren muss, dass das, was diese Stadt ausmacht, was ich vorhin so ein bisschen mit Dreck meinte oder mit so Geschmäckle, dass das bleibt. Es ist toll, dass die Hafencity da ist. Die darf sein und dass das alles so picobello schön wird. Das ist alles gut. Ich will das nicht schlecht machen und Made machen, aber es ist für die Stadt eine mittelschwere Katastrophe, dass der Wagenbau nicht mehr in der Sternbrücke ist. Als Symbol dafür, wie wir diese Stadt weiter begreifen wollen, glaube ich, müssen wir darauf achten und ich glaube, Hamish schafft das auch.
Lieber Enrique, vielen Dank für deinen Fingerzeig. In manche Wunde hast du reingepackt. Viele Sachen haben wir angesprochen.
Danke für die Einladung.
Es hat einen wirklich großen, großen Spaß gemacht und ich bin mir sicher, wir reden irgendwann weiter. Jetzt erstmal ohne Mikro. In diesem Sinne, ahoi.
Danke dir, ciao.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.